HR Info. Netzwelt.
Von der weltgrößten Messe für elektronische Spiele, der Gamescom in Köln, haben wir in dieser Woche gehört. Die Gaming-Branche hat immer noch ein Problem, und zwar mit den Stereotypen und dem sexualisierten Frauenbild. Fast alle Frauen, die immerhin ja knapp die Hälfte der regelmäßigen Spieler ausmachen, finden das Bild, das in Spielen von Frauen gezeichnet wird, ja zumindest mal nervig. Und auch die Hälfte der Männer, die elektronische Spiele zocken, halten das Frauenbild für falsch und völlig überkommen. Das geht aus einer Studie des IT-Branchenverbandes Bitkom hervor, die passend zur Messe Gamescom veröffentlicht wurde. Das Frauenbild in der Computerspielindustrie. Unser Thema heute in HR Info Netzwelt. Mein Name ist Udo Langenroth. Dr. Sabine Hahn hat sich in ihrer Promotion Gender und Gaming mit dem Frauenbild in der Spieleindustrie auseinandergesetzt. Sie hat viele Jahre in der Spieleindustrie gearbeitet und sie berät heute als Coach und Trainerin unter anderem den Verband der Gamesbranche und auch das Cologne Game Lab. Frau Hahn, ich habe es gerade gesagt, Sie haben fast 10 Jahre in der Spielebranche gearbeitet, auch außerhalb von Deutschland, bei großen Studios. Wie entwickelt sich eigentlich so eine Computerspielstory, in der Frauen eine Rolle spielen? Wie gehen die Hersteller da vor?
Vielleicht ganz kurz zum Thema, lange in der Gaming-Industrie gearbeitet, was auch indirekt mit der gestellten Frage zu tun hat. Ich habe rund zehn Jahre im sogenannten Publishing in unterschiedlichen Unternehmen der Spielebranche gearbeitet. Das heißt, meine primären Verantwortlichkeiten waren immer Sales, Marketing, Business Development, Teamführung und so weiter. Mir ist natürlich klar, wie Spiele entwickelt werden, wie Narrationen entstehen. Um die Frage zu beantworten, tatsächlich entwickeln sich Stories, wobei natürlich nicht alle Genres auch implizit eine Story haben, zunächst erstmal unabhängig vom Geschlecht. Das ist das eine, was man auf diese Frage antworten muss. Das heißt, nicht per se wird von vornherein das weibliche Geschlecht ausgeschlossen oder diskriminierend geplant oder stereotyp geplant. Erstmal entsteht die Idee zu einem Genre, zu einem Konzept und dann zur Narration.
Gibt es denn bei dieser Entwicklung auch ganz spezielle Trends?
Spezielle Trends bei der Entwicklung eigentlich nicht. Es gibt durchaus Trends im Business. In den letzten Jahren ist Free-to-Play ein großer Trend gewesen, also kostenlos downloadbare Inhalte, um dann in einzelnen Paketen oder Items Paid-Content dazu zu kaufen. Generell, um so ein bisschen die Frage, wo oder wie kommen weibliche Charaktere rein, zu beantworten, ist es tatsächlich bei den Grundschritten oder bei den ersten Schritten in der Entwicklung eines Spiels erstmal noch gar nicht so sehr das Thema, welche Charaktere oder welche Geschlechter sind da involviert. Anderer Trend vielleicht, auch wenn wir über Charaktere in Spielen reden, ist tatsächlich, dass seit einigen vielen Jahren das sogenannte Casual-Genre sehr erfolgreich ist. Schon um die 2000er wurde von der Casual Revolution gesprochen, und das sind primär ganz oft einfach Titel, in denen es überhaupt gar keine Spielfiguren gibt, weder männlich noch weiblich, also Spiele wie Tetris, Bejeweled und so weiter.
Bevorzugen, Frau Hahn, Mädchen und Frauen eigentlich andere Spielformen als Männer? Und wenn ja, wo liegen denn da die Unterschiede?
Das ist tatsächlich eine sehr gern gestellte Frage, und ich bin immer aus einem ganz einfachen Grund sehr zögerlich mit der Antwort. Ich würde nicht sagen, dass es klare Unterschiede gibt. Es gibt Hinweise auf Tendenzen. Warum diese Vorsicht in der Sprache? Weil es keine klaren Untersuchungen und Statistiken gibt, die das monokausal belegen. Es gibt unterschiedliche Untersuchungen und Studien, die Hinweise darauf geben. Das ist das eine, dass ich nicht referenzieren kann und sagen, da und da steht, so und so ist es. Und das zweite ist tatsächlich, dass es weder den Spieler noch die Spielerin gibt. Wenn wir uns anschauen, wie differenziert Gamer sind, das ist von den 10-jährigen Altersgruppe meiner eigenen Töchter bis hin zu den sogenannten Silvergamern bis weit in den 70ern, da gibt es nicht die weibliche Spielerin oder den männlichen Spieler. Das finde ich erstmal ganz wichtig, das so ein bisschen relativierend zu formulieren. Und um die Frage zu beantworten, es gibt Hinweise darauf, dass Männer eher komparativ spielen, vergleichend Abenteuer, Ranglisten, Adrenalin, Action und Frauen eher kooperativ, das heißt Welten aufbauen, Wert auf Ästhetik legen, miteinander spielen, also auch so im Sozialen eine ganz andere Wertigkeit legen, als die Männer das tun. Wie gesagt, Hinweise darauf.
Kann es dann, wenn ich das richtig aus Ihrer Antwort ableite, sein, dass diese typischen Charaktere, die man beispielsweise in Ego-Shootern findet, bei spielenden Mädchen und Frauen eine weniger wichtige Rolle spielen?
Ich bin mir gar nicht sicher, ob dieser Schluss sozusagen nahe liegt. Ich erlebe immer wieder Studierende, wo ich durchaus auch Games unterrichte an unterschiedlichen Hochschulen, die mir sagen, das ist zu kurz gegriffen. Auch Frauen, junge Frauen, die ich erlebe, die sagen, ich liebe Ego-Shooter, ich habe kein Problem mit auch durchaus etwas gewalttickeren Spielen. Ich glaube, das ist tatsächlich zu kurz gegriffen. Ich glaube, dass es sehr wohl Frauen und junge Mädchen gibt, die auch an Shootern Spaß haben, die auch an Action, an Adrenalin Spaß haben. Deshalb fordern diese relativ vorsichtige Formulierung Tendenzen darauf, dass Frauen eher das und das bevorzugen, was aber nicht heißt, dass sie in anderen Genres nicht genauso zu Hause sein können.
Frau Hahn, es ist ja unbestritten, dass eine Menge Stereotypen in diese Spiele Eingang finden. Sind das ja vielleicht sogar so ein bisschen die Fantasien von Spätpubertierenden in den Entwicklungsstudios? Es werden ja sowohl männliche als auch weibliche Stereotypen bedient und betont. Wie erklären Sie sich das?
Genau, das ist ja eigentlich die Grundidee oder so diese, die Grundidee meiner Dissertation gewesen, dass ich gesagt habe, ich will verstehen, wie das funktioniert, und ich habe ein theoretisches Modell zugrunde gelegt, der sogenannte Virtuous Cycle, wo man sagt, die Ebenen des Angebotes, also welche Spiele stehen in den Regalen, mit der Ebene des Konsums, was präferieren unterschiedliche Zielgruppen, mit der Ebene der Produktion, wie werden eigentlich Spiele hergestellt und wie ist dann die Narration oder die Ästhetik zusammengebracht werden, um zu gucken, was bedingt eigentlich was und wie stehen diese Aspekte alle miteinander in Zusammenhang? Das Thema ist im Übrigen schon auch seit einigen Jahren sehr gut erforscht, auch schon von nordamerikanischen Game Designerinnen erforscht. Und das, was ich so herausgefunden habe, ist eigentlich relativ banal, dass in den Anfängen der Computerspieleindustrie Frauen schlichtweg in den Entwicklerstudios wenig vertreten waren. Ergo hat oft die weibliche Perspektive gefehlt, also sei es, wie Charaktere aussehen oder dass überhaupt weibliche Charaktere vielleicht vertreten sind. Das hat sich aber in den letzten Jahren wirklich sehr, sehr verändert, qualitativ verändert. Wir haben vielleicht vor 10, 15 Jahren noch ungefähr 5-10% Maximum an weiblichen Beschäftigten in der Games-Industrie gehabt. Mittlerweile reden wir von 20-25%, Tendenz steigend. Das finde ich ganz wichtig. Das heißt, Frauen sind immer mehr in den Unternehmen der Games-Industrie vertreten. Das zum einen, und zum anderen sind sie auch immer mehr in der Entwicklung beteiligt. Das heißt, in den Game Development, im Programming, im Game Design, genau an den Stellen, wo eben entschieden wird, wie ein Spiel aussieht oder wie eine Story vom Spiel ist. Lange Zeit waren Frauen also zu wenig daran beteiligt, an der Entwicklung von Games. Das ist das eine. Und das zweite, auch da möchte ich ein bisschen vorsichtig relativieren. Wir haben heutzutage eine unglaubliche Bandbreite und Differenzierung des Mediums digitales Spiel oder digitales Game. Das heißt, vom AAA-Spiel bis hin zu kleineren Indie-Produktionen gibt es qualitative Unterschiede im Storytelling. Und da wünsche ich mir, dass die Games-Industrie tatsächlich ein bisschen mehr im öffentlichen Diskurs auch diese Beachtung verdient und die Differenzierung auch wesentlich mehr in den Vordergrund tritt. Es ist nicht alles nur Tomb Raider und Grand Theft Auto.
Frau Hahn, haben denn die Studios, die Macher, eigentlich ein klares Bild von der Kundschaft und deren Wünschen? Oder woher rührt diese sexualisierte Ästhetik von Frauen, die man ja immer noch in den Spielen findet, vor allem in den actionbetonten Genres?
Ja, genau, bei dem Spiel ist ja, sagt die Legende, dass es eigentlich ein Programmierungsfehler war, dass Lara Croft so große Brüste hat. Ob man dem Glauben schenken mag, bin ich mir nicht so sicher. Tatsächlich kann man dieses Argument oder diese Idee wahrscheinlich nicht leugnen, dass in den Anfängen immer Mutmaßungen angestellt wurden, wer ist die Kundschaft, was möchten die sich gerne anschauen, wobei interessanterweise Frauen schon immer überproportional Käufer von digitalen Games waren, schlicht und ergreifend deshalb, weil sie eben auch für ihre Kinder und für ihre Männer Spiele einkaufen. Da gibt es Studien, die das belegen. Das ist also das eine. Das zweite ist aber, dass es mittlerweile bei der Entwicklung von Spielen wesentlich mehr MAFO gibt, also Marktforschungsdaten, welche Zielgruppen wünschen sich was und darauf mehr bei der Entwicklung zurückgegriffen wird, also auf MAFO-Daten. Und was ich auch ganz wichtig finde, ist tatsächlich, sich mal anzuschauen, wie ist eigentlich die Ästhetik in Spielfilmen, in moderner Belletristik, in Comics, in anderen Mediengenren. Das sage ich nicht, um diesen Diskurs im Hinblick auf digitale Spiele zu relativieren, aber einfach nur, um da auch mal die Perspektive zu öffnen und zu sagen, ja, es gibt natürlich sexuelle Stereotypisierung und Stilisierung in Games, durchaus aber auch in anderen Mediengattungen.
HR Info. Wer's hört, hat mehr zu sagen.
Hier ist HR Info Netzwelt. Das Frauenbild in der Computerspielindustrie ist heute unser Thema. Ich spreche mit Dr. Sabine Hahn, die sich in ihrer Promotion Gender und Gaming mit dem Frauenbild in der Spieleindustrie auseinandergesetzt hat. Frau Hahn, in ihrer Dissertation beschreiben Sie ja unter anderem, welches Bild vom typischen Gamer sich einst ja auch bei uns so ein bisschen in den Köpfen verfestigt hatte. Die pubertierenden und technikaffinen Jungs, die sich da mit Pizza, Cola, jeder Menge Hightech-Gaming-Zutaten bewaffnet, die Nächte so um die Ohren hauen. Das hat ja vielleicht 1996 gepasst, vor ja, 23 Jahren, als Lara Croft mit diesen Riesenbrüsten und einer Wespentaille auf Verbrecherjagd ging. Aber 2019, da stimmt das Bild doch überhaupt nicht mehr, oder?
Nein, absolutes Nein, Ausrufezeichen. Wenn man sich mittlerweile das Publikum auf der Gamescom anschaut, die ja momentan in Köln wieder stattfindet, das ist seit Jahren tatsächlich eigentlich wirklich eine Familienveranstaltung, eine Messe, so wie sie auch andere Freizeitmessen an Publikum generieren. Gaming ist wirklich ein Massenmedium geworden, ist Teil unserer Alltagskultur. Vom 5-Jährigen bis hin zum 75-Jährigen, alle Altersklassen, alle Bildungsschichten und so weiter und so fort. Also dieses Klischee, da würde ich mir wirklich wünschen, dass das zukünftig auch durchaus bei Journalisten mal in der Schublade bleibt und dass man sich nicht an dieser Idee immer noch abarbeiten muss, dass Gamer eben die pizzaessenden Nerds im Keller sind.
Lara Croft, Sie haben diese Heldin eben nochmal erwähnt, hat sich ja zumindest optisch mittlerweile stark gewandelt. In der 2013er Variante des Spiels kommt sie nicht mehr so als bizarr überzeichnete sexualisierte Heldin daher. Ist das jetzt eine Einsicht der Macher oder beugt man sich da dem Zeitgeist?
Ich denke, es ist eine Mischung aus beiden. Einsicht der Macher klingt ein bisschen so, als hätten die verstanden, dass sie jahrelang grobe Fehler gemacht haben. Zum einen entwickeln sich Charaktere immer so ein bisschen, zum anderen ist tatsächlich allerdings spätestens seit 2014 die sogenannte Gamergate-Debatte die Industrie so ein bisschen aufgerüttelt hat und seitdem das Thema mit der sexuellen Stilisierung von Charakteren omnipräsent ist. Seitdem tut sich natürlich was bei kleineren Studios und auch bei größeren Publishern, dass Ästhetik sich verändert, dass mehr Produkte mit Female Lead Charaktern erscheinen, also mit weiblichen Protagonistinnen. Da ist eine ganze Menge qualitativ und quantitativ in Bewegung. Das ist das, was man sieht, wenn man sich die Spiele anschaut und auch innerhalb der Unternehmen ist seit 2013, 14 einiges im Umdenken, das aktiv um junge Frauen und Mädchen sich bemüht wird, das mit Initiativen wie dem Girls Day versucht wird, auf die Branche an sich bei Frauen und jungen Mädchen aufmerksam zu machen, dass Inklusion und Diversität Themen sind, also wirklich tatsächlich auch so auf Unternehmerebene. Und ich glaube, das ist so ein bisschen Einsicht, Veränderung, Zeitgeist, eine Mischung aus all diesen Aspekten.
Sie schreiben in Ihrer Dissertation, Experten sind sich einig, dass weibliche Charaktere nach wie vor quantitativ seltener in Spielen vorkommen als weibliche. Woran liegt's?
Ich kenne einige Studien, die sich damit auseinandergesetzt haben, zu schauen, wie sind Frauen eigentlich in Spielen vertreten und qualitativ, aber auch quantitativ. Möchte aber zu dieser Frage noch anmerken, es gibt tatsächlich trotz alledem leider sehr wenig empirisches Material. Das ist mal das eine, weil das Medium digitales Spiel eben auch so differenziert ist und wirklich wöchentlich, monatlich neue Spiele dazukommen, ist das ganz, ganz schwierig, das so als Artefakt zu beschreiben. Zum anderen liegt es natürlich daran, dass nach wie vor die überwiegende Anzahl von wirklich Spieleentwicklern, Game Programmern, Developern, Artists, Designern männlich ist. Und es gibt auch in anderen Branchen Grund zur Annahme, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen der Diversität in einem Team und den Produkten, die dieses Team entwickelt.
Sie haben ja vorhin auch eine Zahl genannt. Sie haben gesagt, der Anteil von Frauen in der Spieleentwicklung liegt so bei 20-25%. Je nachdem, welcher Statistik man da Glauben schenken soll, könnte ein höherer Anteil, Frau Hahn, von Frauen in der Branche helfen, diese Stereotypen abzubauen?
Mhm. Ganz kurz zur Zahl. Mein Kenntnisstand ist ein anderer. Wir haben ungefähr 20-25% Frauen in den Unternehmen der Games-Branche. Ich kenne aber andere Untersuchungen, die sagen, dass von denen ein Großteil, 75%, gar nicht in den Abteilungen arbeitet, in denen Entwicklung passiert, sondern in Marketing, HR, Legal, Publishing und so weiter. Das finde ich ganz, ganz wichtig, weil wir nicht sagen können, 25% der Spieleentwickler sind weiblich. Das ist das eine. Das andere ist, dass ich aber weiß, zum Beispiel vom Cologne Game Lab, dass die sagen, der Anteil an weiblichen Studierenden zieht spürbar an, Jahr für Jahr, dass wir da bald ein 50-50 erreicht haben werden. Und natürlich wird ein höherer Anteil von Frauen in der Entwicklung und in den Unternehmen auch mit den Produkten was machen. Aber nochmal zum vorhin angesprochenen Vergleich mit anderen Mediengattungen. Ich gehe nicht davon aus, dass mehr weibliche Entwickler dafür sorgen, dass es keine stereotype Ästhetik mehr geben wird in Computerspielen. Im Gegenteil, ich habe auch weibliche Entwicklerinnen interviewt, die mir selber gesagt haben, dass sie einen Riesenspaß daran haben, zum Beispiel große Brüste zu designen oder auch hier und da mal ein bisschen stereotype Geschichten zu erzählen. Also ich glaube, dass diese Idee greift ein bisschen zu kurz.
Bleiben wir mal dabei. Auf der Messe Gamescom hat ein Entwickler gesagt, wir brauchen diese Stereotypen, diese sexualisierte Frauenästhetik in manchen Genres. Die männliche Kundschaft, die will das so. Das ist ein Verkaufsargument. Was halten Sie denn von solchen Aussagen?
Ich glaube, dem kann man nichts entgegensetzen. Sex Sales funktioniert für sehr viele Produkte. Ob man das gut findet oder nicht, finde ich, ist eine ganz andere Frage. Ich finde das durchaus legitim, das auch klar und deutlich so für digitale Spiele, für Computergames, Mobile Games auszusprechen. Aber nochmal, das Medium hat wesentlich mehr zu bieten als das. Also ich war gestern zum Beispiel auf der DEFCOM, die Entwicklermesse im Kontext der Gamescom, und habe ganz viele fantastische andere Spiele erleben dürfen. Politische Spiele, Spiele über introvertierte Menschen, über Depressionen, über Kriegsaufarbeitungsgeschichten und so weiter. Also das Genre ist so viel vielfältiger und ich wünsche mir, dass darauf auch mal ein Blick geworfen wird im öffentlichen Diskurs. Und ja, natürlich, sexualisierte Frauenästhetik verkauft sich genauso gut, wie sich Coca-Cola mit nackten Männern über Körpern wahrscheinlich besser verkauft als ohne.
Frau Hahn, spielen Sie eigentlich selbst?
Ich bin der typische, oder ich bin ein Prototyp am sogenannten Casual Gamer. Also wenn ich denn spiele, dann entweder mit meinen Kindern zusammen, die seitdem sie klein sind, auch auf dem iPad Zugang haben, mittlerweile auf dem Handy. Ich mag Casual Spiele. Da kann ich gut die Zeit mit vertreiben.
Welche Spiele sind denn das zum Beispiel?
Ich sage es ungern, aber ich bin seit Jahren leidenschaftlicher Tetris-Spieler zum Beispiel. Ich habe jetzt gerade mit einem Kunden, mit dem ich zusammenarbeite, ein sehr, sehr ähnliches Spielkonzept hat der entwickelt. Und da habe ich gesehen, dass das Genre Casual wesentlich mehr hergibt. Brain Games im weitesten Sinne auch. Daran kann ich durchaus Spaß haben, aber tatsächlich würde ich mich selbst nicht als Gamer bezeichnen.
Wenn Sie jetzt vorhanden der Branche etwas ins Stammbuch schreiben könnten, was würde denn da drin stehen?
Also erstmal sehr vielen Dank für diese Gelegenheit, der Games-Branche was ins Stammbuch zu schreiben. Das wünsche ich mir seit vielen Jahren. Was ich mir tatsächlich wünschen würde, ist, dass in den Unternehmen der Games-Branche so ein bisschen mehr Awareness, Bemühen, Kapazität für das Thema Unternehmenskultur entsteht, Teamentwicklung, sich damit auseinanderzusetzen. Ich habe gestern mit einer Kollegin auf der DevCom darüber gesprochen, mit einer Beraterkollegin. Momentan ist es so, dass wesentlich mehr Leute in den Unternehmen der Branche arbeiten wollen, als Arbeitsplätze vorhanden sind, was so ein bisschen so eine Kultur schafft, von wegen, wir haben das gar nicht so nötig, uns mit den Rahmenbedingungen zu beschäftigen. Ich wünsche mir, dass da noch so ein bisschen im Hinblick auf, wie werden Unternehmen und Organisationen geführt und aufgebaut und gemanagt, noch ein klein wenig mehr Professionalität reinkäme, ohne dass aber die Leidenschaft und diese verrückte, kreative Atmosphäre dabei verloren geht.
HR Info, Netzwelt.
Das Frauenbild in der Computerspielindustrie ist unser Thema heute in HR Info Netzwelt. Den Appell, den Dr. Sabine Hahn jetzt gerade in unserem Gespräch an die Spieleindustrie gerichtet hat, den reiche ich jetzt mal weiter, und zwar an Felix Falk. Er ist Geschäftsführer von GAME, das ist der Dachverband der deutschen Gamesbranche, die auch die Messe Games World in Köln als Mitveranstalter ausrichtet. Herr Falk, die Spielebranche steht so ein bisschen im Ruf, ja, eine Man's World zu sein. Das konnte man im Gespräch mit Dr. Sabine Hahn auch so heraushören. Wie hoch ist denn der Anteil der Frauen in der Entwicklung? Und auf der Nutzerseite, haben Sie da belastbare Zahlen?
Wir haben eine Situation, wo in Deutschland ja fast die Hälfte der Spielerschaft weiblich ist. Das heißt, 48% sind Frauen, 52% sind Männer. Also da haben wir wirklich eine Situation, alle in Deutschland spielen, egal ob weiblich oder männlich. Aber in der Games-Branche haben wir die Tatsache, dass nur 27% derjenigen, die in der Games-Branche arbeiten, auch weiblich sind. Und das ist noch viel zu wenig, da wollen wir noch besser werden. Und das ist eine Entwicklung, da haben wir schon vor einer Weile angefangen, da Initiativen zu starten, und die Unternehmen sind da auch sehr aktiv, aber es ist natürlich fast, das muss sich entwickeln. Weil natürlich für einen Games-Entwickler ist es ja wichtig, dass, wenn ich so eine große Zielgruppe bei den Frauen habe, dass ich dann auch Frauen habe, die sich die Spiele ausdenken, die besonders gut bei Frauen ankommen. Und das ist eine Herausforderung, der begegnen wir. Und ein zweiter Punkt ist natürlich, wie ist das Frauenbild in Spielen, und auch da freue ich mich, dass da eine sehr starke Debatte auch stattfindet und eine sehr starke Auseinandersetzung da stattfindet. Wie trage ich die große Vielfalt, für die die Spielekultur ja steht, auch noch stärker in die Spiele? Also das ist toll zu sehen, dass da wir in der Games-Kultur und in der Community und in der Games-Branche ganz vorne dran sind, um Diversität auch in Spielen ihre berechtigte Größe zu geben.
Herr Falk, was treibt die Entwickler denn eigentlich an? Was ist die Triebfeder, die Stereotypen, mit denen Frauen immer noch in Spielen dargestellt werden, zu ändern?
Die Triebfeder bei Diversität in der Spielekultur und auch in den Spielen, die kommt von zwei Seiten. Einmal natürlich die Branche selbst. Wir haben ja eine ganz diverse Mitarbeiterschaft und Kultur in der Games-Branche. Bei einem Unternehmen, wo beispielsweise 100 Entwicklerinnen und Entwickler arbeiten, da kommt es meist vor, dass da 30 Nationen dabei sind und das ganz divers gemischt ist. Das heißt, es ist natürlich auch ein Eigenantrieb derjenigen, die Spiele produzieren. Und der zweite Faktor, die zweite Triebfeder, ist aber ganz klar die Community. Denn wir haben die tolle Situation, dass die Community ganz stark sogar in die Spieleentwicklung mit einbezogen wird. Das Leitmotto der diesjährigen Gamescom ist ja auch: Gemeinsam sind wir Games. Damit stellen wir eben gerade deswegen die Community in den Mittelpunkt, weil ganz viele Unternehmen auch die Spieler schon einladen, vor Veröffentlichung eines Spiels mitzuwirken und Ideen zu geben. Und deswegen entwickelt quasi die Community mit und ist auch sehr lautstark bei dem Einfordern beispielsweise von Diversität. Wir haben eine Umfrage gemacht. Die meisten, die wollen gerne entscheiden können, welche Spielfigur sie wählen wollen. Und das ist dann auch genau der Grund, warum es beispielsweise in Horizon Zero Dawn oder Mirror's Edge oder Metroid oder auch Fortnite ganz, ganz starke weibliche Spielfiguren und Heldenfiguren gibt, die man da auswählen kann und auf die man zurückgreifen kann. Also genau da ist eine gute Entwicklung, die auch in den nächsten Jahren noch weitergehen wird.
Entwickelt die Branche unter diesem Aspekt auch Spiele, die ja speziell Mädchen und Frauen als Nutzerinnen im Fokus haben?
Es gibt auch Spiele, die sich eher an eine Zielgruppe bei den Frauen richten, aber und vielleicht beliebtere Genres bei Männern und bei Frauen und andersrum. Aber inzwischen ist es eigentlich so, dass man Spiele meist und gerade die ganz großen Spiele für eine möglichst große Zielgruppe macht und auch deswegen genau der Grund ist, warum die Auswahl von Spielfiguren so wichtig ist, dass man eben seinen eigenen Spielcharakter modifizieren kann, dass ich ganz unterschiedliche und vielfältige Art und Weisen habe, wie ich wählen kann, mit welcher Spielfigur ich unterwegs sein will, mit wem ich mich da identifizieren möchte. Und das ist so ein Erfolgsgarant, wo die Spieleentwickler natürlich auch darauf reagieren und das ganz stark in ihre Spiele mit einbauen.
Spezielle Vorlieben, wenn Sie sagen, es ist fast gleich, was Männer und Frauen gut finden und spielen, hat sich da was angeglichen? Wird da was nivelliert oder wo liegen die Unterschiede?
Es gibt schon Genres, die eher dafür bekannt sind, dass sie vielleicht Männer eher spielen. Das sind häufig eher die actionbasierteren Spiele. Und auf der anderen Seite sieht man, dass Frauen eher Strategie, Aufbauspiele, dass das mehr auf Interesse bei Frauen stößt. Aber man muss da aufpassen, dass man das nicht zu einseitig sieht, weil es gibt natürlich auch im Actionbereich gibt es wahnsinnig gute Spielerinnen, die sich da einen Namen gemacht haben und die da Experten sind und bei genauso andersrum auch Männer im Aufbaustrategiebereich. Also da ist eine große Vielfalt auch in der Spielerschaft und auch in den Spielen, die wir da sehen und die wir ja gerade toll finden.
This is a man. Das Frauenbild in der Computerspielindustrie haben wir heute zum Thema gemacht in HR Info Netzwelt. Anlass, die größte Gaming-Messe der Welt in Köln und die Zahlen, die belegen, dass sich die Branche allmählich von den Stereotypen, mit denen Frauen in Spielen dargestellt werden, so ein bisschen verabschiedet. Ich habe dazu mit Dr. Sabine Hahn gesprochen, die ihre Doktorarbeit zu Gender und Gaming zum Frauenbild in der Branche geschrieben hat und zum Ende mit Felix Falk, dem Geschäftsführer des Verbandes der deutschen Games-Branche, die auch die Messe Gamescom in Köln als Mitveranstalter ausrichtet. HR Info Netzwelt gibt's auch in der ARD Audiothek oder zum Download unter hrinforadio.de. Mein Name ist Udo Langenohl und bleiben Sie neugierig.